Leute, Hedda, C. und Jörn.
Next presentation here in Saal Zuse. I'm very happy to introduce to you Sophia Kirke-Forslund-Stadt.
Ich freue mich sehr, Sophia Kirke-Lund, die Sprecherin, vorzustellen. Sophia ist Forscher in Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Sie gibt uns die Vorlesung über das Thema Bauchgefühle: Können wir unsere Lebensgefühle, Ernährung und Medikamente anhand des Mikrobioms unseres Darms optimieren? Dankeschön. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Es ist eine große Ehre, vor euch zu sprechen. Das ist mein erster Kongress. Ich bin total begeistert. Es fühlt sich wie zu Hause an. Das sind meine Leute und ich hoffe, dass ich in Zukunft auch wieder kommen kann und weiterhelfen kann. Worüber wollte ich sprechen? Also, ich beschäftige mich mit personalisierter Medizin. Wir möchten alle gesund sein und lange leben und glücklich sein. Und es kann auf viele Weisen schiefgehen oder gelingen. Wir haben also alle möglichen Dinge. Wir versuchen es, durch alle möglichen Eingriffe unsere Krankheitsrisiken zu minimieren, unsere Gesundheit zu verbessern. Aber nichts davon funktioniert für alle. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn man abnehmen will oder wenn man Medikamente nimmt, dass es manchmal bei einigen besser so funktioniert, bei anderen funktioniert was anderes. Und das Ziel dieser personalisierten Medizin ist eben zu sehen, was funktioniert für wen, auf der Basis dessen, was wir über diese Person wissen, was wir über ihren Körper wissen und den Prozess, der in diesem Körper, im individuellen Körper abläuft. Ja, können wir also einen maßgeschneiderten Plan entwerfen für das Individuum, sodass er oder sie so gesund wie möglich bleiben kann? Their personal definition of health and disease, that's what's their desirable outcome for them. So this is what we want to try to achieve. Das ist das, was unser Ziel ist. Es gibt einige verschiedene Aspekte, mit denen wir uns da befassen können. Ein Unterfeld ist, das, was wir essen, unterschiedlich verdaut wird und verschiedene Folgen haben wird. Und die Frage ist eben, stimmt das und was können wir bestimmen, was bestimmte Leute essen sollen? Das ist eine extrem wichtige Frage für die Lebensqualität und auch für die Frage, wie lange wir leben.
Also ich schaue mir das Mikrobiom an und was dann auch zum Beispiel in den Schleimhäuten in unseren Körpern drin ist. Also unsere Körper sind von Milliarden von Bakterien kolonialisiert. Wir haben sehr viele Bakterien in unseren Verdauungssystemen und wir schauen uns aber auch Mikrobiome in anderen Teilen des Körpers an. Diese Bakteriengemeinschaften beinhalten auch Pathogene, aber diese Pathogene bekämpft unser Immunsystem auch. Aber die meisten Bakterien, die in unserem Körper leben, sind zum Teil harmlos oder hilfreich für uns. Und der typische menschliche Magen hat hunderte von Spezien, und einige von diesen Bakterienspezies bekommt man schon während der Schwangerschaft. Und im Laufe des Lebens ändert sich auch die Zusammensetzung dieser Bakterienkulturen. Zum Beispiel gibt es Wechsel in der Pubertät, aber auch wenn wir insgesamt älter werden, ändern sich die Zusammensetzung der Bakterien. Und auch wenn Infektionen auftreten, wir haben zusammen mit diesen Bakterien evolutioniert. Also wir haben eine gemeinsame evolutionäre Geschichte, und wir haben einige Funktionen, die von unseren Körpern benötigt werden, delegiert an unser Mikrobiom. Und das Mikrobiom versucht auch, ein guter Gast zu sein innerhalb unseres Körpers, und sie versuchen auch untereinander, die verschiedenen Bakterien, ein harmonisches Gesamtes zu bilden. Wie schauen wir uns diese komplexen Mikrobiomgemeinschaften an? Also in alten Zeiten haben wir Mikroskope verwendet, und was wir dann gelernt haben, als Next Generation Sequencing verfügbar war, dann, dass wir metagenomische Sequenzierung durchführen konnten, sodass wir halt basierend auf Stuhlproben DNA, ja.
Genau, also wir nehmen Proben und dann untersuchen wir die DNA und untersuchen deren Zusammensetzung, und die Sequenzen werden dann ausgelesen. Und da haben wir dann Referenzmaterial und gucken, welche Bakterien da vorhanden sind, welche Funktionen die übernehmen, welche Genetik die haben. Und wir lesen aus, welche Funktionen und Zusammensetzung dieses Mikrobiom hat. Das kann man auf verschiedene Weise machen. Und so versuchen wir vorzugehen. Ich schaue mir die klinisch relevanten Mikrobiome an von einigen Spendern. Das ist hier eine Querschnittsanalyse. Zum Beispiel könnte man Diabetiker und Nicht-Diabetiker vergleichen, und man schaut also sich diese Mikrobiome an und es schaut sich an, welche Unterschiede es zwischen dem Mikrobiom dieser Personen gibt. Das ist eine ziemliche Herausforderung, weil das Mikrobiom so unterschiedlich ist zwischen verschiedenen Individuen, dass es ist viel, viel größer als Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen oder so. Also es ist sehr schwer, die entsprechenden Signale herauszufinden, die hier relevant sind.
That gives us more statistical power to achieve this, and it allows us to circumvent also some confounding influences, which I'll get back to in a moment.
Wir versuchen also, diese Merkmale zu isolieren. Es ist ein bisschen, hat sehr viel mit Assoziationen zu tun, und wir versuchen, statistische Verbindungen zu finden und dadurch Kausalitäten herauszufinden. Gerade das Problem ist beim Menschen, dass ein Mensch ja lebt, und dadurch verändern sich halt immer wieder verschiedene Dinge. Zum Beispiel auch, wenn man Medikamente nimmt, die verändern das Mikrobiom, oder Krankheiten oder gewisse Lebensumstände, die eben auch einen Einfluss haben. Und es ist sehr schwer, weil sich dadurch eben das Mikrobiom auch immer wieder verändert und direkte und indirekte Effekte eine Rolle spielen. Das muss man immer in, muss man immer berücksichtigen. Ich finde das sehr faszinierend. Es kann ein Bakterium geben, was bei Diabetikern erhöht ist, und bei anderen Leuten wird es dann, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
Und also Assoziation ist alles, was wir haben. Und solange wir nichts weiter haben, dann ist es auch gefährlich, das in der Praxis auszuprobieren. Generell ist es schwierig, aufgrund ethischer Gründe, diese Experimente durchzuführen. Und auch es gibt Leute, die Probleme damit haben, wenn wir Tierexperimente durchführen. Und deswegen versuchen wir auch das zu reduzieren, soweit wie möglich. Und es ist schwierig, nur basierend auf einer kleinen Zellmenge Schlussfolgerungen zu ziehen. Also es ist schwierig herauszufinden, dass jetzt basierend auf einer bestimmten Mikrobiomzusammensetzung, dass das einen bestimmten klinischen Phänotypen gibt. Und was wir dann machen, ist, dass wir Mikrobiom-Donationen an Personen geben, und dann können wir halt schauen, okay, welchen Effekt hat das im Hinblick auf, wie sich die Krankheit entwickelt, also vor der Behandlung und nach der Behandlung. Und das ist auch eine interessante Beeinflussung, die einige Leute dann machen. Also es basiert eben auf Stuhlspenden, um Mikrobiom von einer Person zur nächsten zu übertragen. Und das, was ich eigentlich fragen möchte, ist, können wir das Verständnis des Mikrobioms, wenn wir das Mikrobiom können wir dann daraus schließen, welche Art von Ernährung sinnvoll ist für die jeweilige Person. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das funktionieren könnte. Ich möchte jetzt nicht über Medikamente sprechen, aber es gibt jetzt Medikamente, die im Verdauungssystem abgebaut werden, und man könnte sich darauf verlassen, dass das Mikrobiom mit den Medikamenten interagiert, um sie dann wieder zu aktivieren. Und wenn man das Mikrobiom kennt, dann kann das eben bei der Wahl der Medikamente helfen.
We know of bacteria present in some people, but not others, that degrade the medication so that it doesn't work as well in those people either. Again, something that's good to know. Es gibt dann auch interessante Fälle wie psychiatrische Medizin, also Psychopharmaka, wo einige wo das einen Einfluss darauf hat, ob die Psychopharmaka gut oder schlecht funktionieren, das Mikrobiom. Und es gibt auch diese Fälle, wo das Medikament eben das Mikrobiom verändert und auch manchmal Nebenwirkungen hat dann noch andere Folgen haben kann.
May be driving some of the side effects like bloating etc.
zum Beispiel wie Blähung oder solche Dinge können dadurch passieren. Indem man also versucht, diese Bakterien direkt zu beeinflussen, kann man eben versuchen, die Wirksamkeit von solchen Medikamenten zu erhöhen. Das sind jetzt isolierte Beispiele. Wir werden noch mehr darüber erfahren, wenn wir noch größere Gruppen von Menschen untersuchen. Wir werden noch mehr Richtlinien entwickeln müssen. Ich denke, das kann in der Zukunft aber sehr, sehr hilfreich sein. Wenn wir uns also jetzt das Thema Ernährung ansehen, ich möchte gerne das postprandiale Zuckerhoch einführen. Also wir haben ja, wenn wir es essen, dann wird der Blutzuckerspiegel sehr schnell, sehr stark erhöht. Das ist klinisch relevant. Dass der Zuckerspiegel halt sehr hoch geht und es kann teilweise sehr hohe Levels bekommen und es kann sehr gefährlich sein, dass der Körper dann überreagiert bei Diabetikern. Da kann der Zucker eine giftige Wirkung haben. Und daher ist es wünschenswert, dass man versucht, diese starken Ausschläge dieser Kurven zu minimieren. Und ich habe hier eine Studie. Je nachdem, was man isst, hat man halt unterschiedliche Anstiege dieser Kurve. Und wir haben das mit 800 Leuten untersucht, mit dem Blutzuckerspiegel, wie der sich halt entwickelt bei verschiedenen Lebensmitteln. Da haben wir eben durch computergesteuerte Technologien sich uns diese Analysen angesehen. Also, die können das Gleiche essen und sie haben ganz unterschiedliche Anstiege ihrer Blutzuckerlevel. Das ist also etwas, was sehr seltsam ist. Und man kann aber jetzt vorhersagen, in gewissen Gruppen, wie sich das jeweils entwickelt, in verschiedenen Gruppen anhand dieser Untersuchung. Das kann eben auf das Mikrobiom im Darm zurückgeführt werden. Also da gibt es eine Kausalität oder eine Korrelation. Also es ist halt wichtig, es ist halt eine interessante Kombination, dass man sich eben anschaut, wie sich die Blutzuckerspiegel und das Mikrobiom aufeinander auswirken. Also man weiß noch nicht ganz genau, wie sie zusammenhängen, man kann sehr klare Zusammenhänge erkennen. Vielleicht 20% dieser Vorhersagbarkeit ist durch das die Nahrung und 50% durch das Mikrobiom vorhersehbar. Und das ist aber auch noch individuelle Faktoren.
But there is nothing yet where we sort of know that this will have a major impact for your life if you do it and here it's available. So this is again something that's gonna come up.
Und es ist immer noch eine offene Frage, wie häufig es wichtig ist, das Mikrobiom zu berücksichtigen. Also es kann immer einen gewissen Anteil an Menschen geben, wo man sich das anschauen muss, also wo es halt einen Effekt haben kann, das Mikrobiom. Und eine interessante Art und Weise, wie man das Mikrobiom verändern kann. Und das ist relevant, weil wir einige Assoziationen mit dem Mikrobiom identifiziert haben, die einen Einfluss haben. Und sie wurden auch in Tiermodellen als kausal identifiziert. Und es hat uns, wir konnten da sehen, dass kranke und auch gesunde Tiere, also Mäuse, um genau zu sein, haben entsprechende Unterschiede im Mikrobiom gehabt. Also diese, es sind mehrere Faktoren, die zusammenwirken. Und viele Pathologien, die man sehen kann, lassen sich zurückführen auch auf das Mikrobiom. Und man sieht, dass Bakterien in die Blutzirkulation gehen und dann auch Entzündung verursachen und auch traumatisierende Ereignisse für den Körper auslösen. Und je mehr wir wissen, desto mehr können wir gezielte Therapieansätze durchführen. Wenn wir wissen, dass das Mikrobiom mit einer Krankheit assoziiert ist, was können wir dann tun? Also die Ernährung ist auf jeden Fall ein Einflussfaktor für das Mikrobiom. Und wir haben nicht ganz konsistente Daten, aber es gibt definitiv einen Effekt. Und ja, wir wissen noch nicht, also die Veränderung in der Diät eines Menschen kann einen Effekt haben, also weniger Cholesterol, weniger Zucker kann die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern. Also Gemüse, ihr versteht schon. Also mein Punkt ist, dass das einen Effekt hat, nicht unbedingt etwas, also ja, es kann ein individualistischer Effekt sein. Und wo es ein individualistisches Problem ist, kann man solche Ansätze verwenden. Also man kann auch Präbiotika einnehmen. Und dann werden diese Sachen umgewandelt in hilfreiche oder anti-inflammatorische Komponenten. Wir können Menschen halt Essen geben, sodass wir den Bakterien bestimmte Stoffe geben.
Also Probiotika, das ist, wenn wir lebende Mikroben zu uns nehmen. Das können. Es ist ein Instrument und es ist ganz klar, wie das funktioniert. Und dann gibt es noch die sogenannten Postbiotics. Postbiotika, das sind Bakterien, das sind Dinge, die Bakterien herstellen durch zum Beispiel bei Fermentation, also die Produkte, die durch Fermentation von Bakterien entstehen. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie wir das Mikrobiom beeinflussen können. Und das ist der Grund, warum fermentierte Produkte gut sind für uns, fermentierte Lebensmittel. Es gibt ein paar interessante Studien, wo man Leute ballaststoffreiche Ernährung gegeben hat. Und also ganz mit vielen pflanzlichen Komponenten, die haben sehr gut funktioniert. Die haben die Stoffwechselgesundheit erhöht. Aber sie wirken besser für Leute, die schon von vornherein Bakterien haben, die gut darin sind, mit Ballaststoff zu verarbeiten. Also wenn man diesen Leuten mehr Präbiotika gibt, dann hat es sehr gute Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Aber auch wenn man nicht so gute Mikrobioms hat, kann man das noch positiv verändern. Es gibt hier ein paar Beispiele mit Patienten mit Problemen mit ihrer Ernährung. Die haben dann eine mediterrane Ernährung bekommen.
Und wir haben randomisierte Experimente durchgeführt mit Fasten. Und wir haben gesehen, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms sich verändert hat, sodass es effektiver war, bestimmte Sachen aufzunehmen und auch die Entzündungsprozesse runter zu regulieren. Und für die Leute, die im Wesentlichen davon beeinflusst waren, waren die, die diese bestimmten Bakterien nicht in großen Mengen hatten. Und manchmal ist es eine Therapie wie Fasten, die kann helfen, um Krankheiten zu bekämpfen. Und wir sehen halt Downstream-Effekte, wenn man solche Therapien durchführt. Wir können solche Dinge vorhersagen, basierend von bestehenden Messungen. Und wir haben maschinelles Lernen verwendet, um Vorhersagen zu machen. Aber es gibt immer noch viel, was man studieren muss oder erforschen muss. Und was haben andere Leute jetzt getan, wo Leute dann gefastet haben? Und es gibt andere Studien mit relativ wenigen Individuen und wir sehen, dass es gewisse Verarbeitung von Fettsäuren, die beeinflusst wurden und auch Blutdruck wurde beeinflusst. Aber es gab sehr viele Unterschiede in den Studien. Die frühen Studien hatten nur kleinere Teilnehmermengen. Und es ging damals nur darum, Sachen zu entdecken, nicht unbedingt Hypothesen zu testen. Also und daher war die statistische Power auch relativ niedrig. Und manchmal den Eindruck, dass man auf völlig verschiedene Sachen schaut. Wie kann das alles zusammenhängen? Und das Hauptsächliche, was ich schlussfolgern muss, ist, dass wir uns nur einen Teil des Ganzen anschauen. Und wir sehen nur diesen Teil. Und nur diesen Teil, den wir auch studieren, den können wir eben sehen und Schlussfolgerung draufziehen. Und die Hoffnung ist, dass mit mehr Daten, die wir dann integrieren, mit mehr statistischer Power, dass wir, wo wir mehr Daten zusammenziehen aus verschiedenen Quellen und nicht nur Sequenzdaten, sondern auch, je mehr Daten wir haben, desto näher können wir ein Gesamtbild bekommen, was eigentlich los ist. Was sind jetzt die Herausforderungen für uns? Ich sage das jetzt, also das ist jetzt nicht nur für Mikrobiomanalysen, sondern für jede Art von Mikrobiomforschung. Es gibt ja auch Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen können. Wir müssen das irgendwie umgehen. Wir müssen uns absichern, dass
there are a few hurdles that I would like to overcome, what I believe could help us overcome.
Es gibt einige Hindernisse, die wir überwinden müssen. Wir müssen genau verstehen, wie das gezielte Essen von bestimmten Essen im Hinblick auf das Mikrobiom funktioniert. Und wir haben aber auch sehr viele verschiedene Bakterienspezies Und wir haben aber nicht unbedingt genügend Patienten und Daten von so vielen Patienten, weil die Generierung dieser Daten auch sehr teuer ist. Und die Beschränkung für diagnostische Zwecke, das ist halt etwas, was derzeit nur wirklich teure Unikliniken sich leisten können. Oder ja, teure Privatkrankenhäuser können sich das leisten, eventuell. Und meine Perspektive ist, dass das ganze System sehr komplex ist. Also die einzige Möglichkeit um sicherzustellen, dass wir tatsächlich dieses Elefantenproblem zusammensetzen können, ist, dass wir Omics-Daten so häufig wie möglich bekommen. Also wenn Patienten aus irgendeinem Grund zum Arzt gehen, dass wir dann immer eine Probe nehmen, um dadurch ein mehr vollständiges Bild zu bekommen. Das ist ein generelles logistisch und Integritätsproblem, sowie auch ein juristisches Problem. Und es gibt ich hoffe, dass es ein Dialog ist, wo ich hoffe, dass wir weiterhin darüber sprechen können, wie wir eine Lösung finden können, um diese Daten zu sammeln und auch zu nutzen, so dass es dann auch verwendet werden kann, wie einige Leute eben ihre Schritte zählen mit Schrittzähler-Apps. Und ich hoffe, dass hier auf dem Kongress noch einige Ideen bekommen kann, so um herauszufinden, wie das verbessert werden kann. Ein anderer Aspekt ist die Herausforderung, wie man verschiedene Daten integrieren kann, die im Voraus schon publiziert wurden. Vor allen Dingen, weil diese Studien nicht in einer standardisierten Form geteilt werden. Und häufig ist auch noch, oder manchmal sind sie auch hinter Paywalls. Und es ist dann auch nicht, ja, das, und es gibt viele Resultate, wissenschaftliche Resultate, die nicht einfach zugänglich sind. Und eines der Probleme hier ist, dass es keine wirkliche Standardisierung gibt, insbesondere medizinische und Omics Records. Und also wenn es klappt, dann ist es auch gut, aber
also ja, die Standardisierung ist ein Problem und jeder benutzt so eigene Standards, aber wir müssen uns halt einigen und ich bin sehr gespannt, wie sich verschiedene Maschinenlernmodelle kombinieren lassen, um zu sehen, was Menschen erforscht haben und das wirklich auf eine systematische Weise zusammenzutragen. Also wenn ich einem Masterstudenten sage, hier machen Sie diese Untersuchung und schauen Sie dann, dass man direkt schauen könnte, was es bereits gibt oder auch für ChatGPT. Wenn das alles systematisch wäre, und das wäre sehr interessant. Auch vielleicht gibt es da auf dem Kongress hier einige Ideen, wie man das machen könnte. Was noch? Was habe ich noch gesagt? Ich glaube, das sind meine Hauptprobleme auf dem Niveau. Es gibt noch ein weiteres Niveau und das ist das Wissenschaftliche. Das ist noch nicht alles, was da ist. Der Elefant ist auch noch komplexer insofern, als vielleicht es nicht nur eine einfache Biologie gibt, wo das eine dazu führt, sondern vielleicht dieses oder dieses oder dieses oder dieses und dann, also dass es einfach sehr viele verschiedene Faktoren gibt, die eine bestimmte Folge beeinflussen. Also aus den Daten, die wir haben, dass wir wirklich sehen, dass auch vielleicht gegenläufige Kräfte zusammenwirken können. Und da müssen wir halt sehen, ob es latente Strukturen in diesen Daten gibt, die vielleicht dort angelegt sind, wenn wir noch mehr Forschung betreiben. Wahrscheinlich habt ihr alle hier viel mehr Ahnung von Mathematik als ich. Ich hoffe also, dass es vielleicht Ideen gibt, wie man systematisieren könnte. Das ist, glaube ich, die gleiche Idee. Gesundes Mikrobiom kann unterschiedlich aussehen in verschiedenen Lebensaltern oder bei verschiedenen Menschen. Wir brauchen nicht unbedingt dies oder das, sondern wir könnten ein bisschen was davon, ein bisschen was davon oder ein bisschen was davon haben. Also das ist nicht so ganz klar. Wir haben vielleicht 230.000 davon und so viel davon. Und also die Daten sind einfach, verhalten sich sehr seltsam. Und es wäre schön, wenn man so Regeln bekommen könnte. Es wäre toll, wenn es da Leute gäbe, die da Ideen hätte, wie man das systematisieren kann, übertragbare Signale. Dankeschön, das ist das, was ich euch sagen wollte. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand es großartig. Ich liebe euch. Ich möchte auch allen danken, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch Leute, die für mich gearbeitet haben, gewisse Mitarbeiter und Teilnehmer an dieser Studie, Kollegen und auch die Konkurrenz anderswo, die auch dazu beigetragen haben. Und ich habe sehr viel Inspiration von Kunst, diesem Anime von Moyashimon. Da habe ich sehr viele Animationen von. Das schaut euch das mal an, das ist ganz toll. Diese Illustrationen von Adventure Time. Wir haben ein internationales PhD-Programm, auf das sich Leute bewerben können. Sie können vielleicht mit mir zusammenarbeiten oder irgendwie anders mit uns zusammenarbeiten. Kontaktieren Sie uns und Sie können mich auch ansprechen. Dankeschön.
Great. Also wir haben nur ein paar wenige Minuten für Fragen und die Leute stehen schon an dem Mikrofon. Zuerst das Internet. Was ist deine Meinung zu System, wo Leute Daten teilen können. Also ich weiß, dass es Stuhlprobendatenbanken gibt von gesunden Menschen, aber wir wissen nicht, zu welchem Grad das Ganze personalisiert werden sollte. Und wir wissen, dass die Art, also die Ernährung, die grobe Struktur bestimmt, aber das Immunsystem macht dann noch Feinjustierung der Strukturen. Und solange man dann nicht einen Donoren wählt, also einen Spender wählt, der verwandt ist, ist es schwierig, gewisse Sachen zu schlussfolgen. Aber bitte probiert rum. Bitte stell Daten bereit und wir können hoffentlich dann mehr daraus lernen. Nächste Frage. Regarding low carb, also wegen low carb high fat, in Bezug auf die Reduzierung von Blutzuckerspiegeln im Zusammenhang mit Diabetes Typ 2, ich würde gerne wissen, wie es mit dem Mikrobiom und Diabetes aussieht. Gibt es also Antwort? Es gibt Forschung dazu, die wenig Kohlenhydrate-Sache angeht. Also man sollte einfache Kohlenwasserstoffe vermeiden, aber Fiber sollte man jetzt nicht unbedingt vermeiden. by the change in carbs leading to a change in inflammatory status. Und das Ganze kann eventuell dadurch erklärt werden, dass die Carbs eben den Entzündungsstatus beeinflussen. Und das Wichtige ist, überleg dir, welche Kohlenwasserstoffe und welche Fette. Und es gibt definitiv Mikrobiom-Assoziationen, aber ich kann jetzt spontan keine bestimmten nennen.
Okay.
Nächste Frage. Seht ihr, also siehst du einen Effekt von Nahrungsergänzungsmitteln mit Vitaminantwort? Es gibt eventuell möglicherweise einen Effekt, aber wir müssen das noch weiter erforschen.
Okay, I see interest is very high. So,
Harold sagt, also großes Interesse, wo kann man euch finden? Also ich bin immer noch hier, ich werde immer noch morgen hier sein. Ja, ihr könnt mich kontaktieren, googelt mich und dann findet ihr meine Usernames. Ich benutze nicht mehr Twitter, aber ich bin auf Telegram und Signal unter dem gleichen Username erreichbar. Ihr könnt mir schreiben, haben wir Decknummern? Wir haben leider noch keine Deck-Telefonnummern. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen.